Hallo und herzlich willkommen bei Die Solopreneure, dein Podcast für ein erfolgreiches Einzelunternehmen. Die Solopreneure ist der Podcast für alle Selbstständigen und die, die es werden wollen. Wir legen den Fokus auf Einzelunternehmer, die anfangen, ihr eigenes Business aufzubauen oder mit ihrem Business vor Herausforderungen stehen, die sie alleine nicht lösen können.
Du suchst Tipps aus der Praxis, die dir kein Buch verrät und dir den Weg zum erfolgreichen Solopreneur erleichtern? Dann bist du hier genau richtig. Wir sprechen mit etablierten Unternehmern, die dir aus der Praxis sagen, wie du Fehler vermeiden und schnelleres Wachstum erreichen kannst. Lerne aus den Geschichten, den Wegen und den Fehlern von anderen und schaffe dir ein Umfeld, das dich weiterbringt.
Hallo und herzlich willkommen zum Der Solopreneur Podcast, dein Podcast für die Selbstständigkeit. Ich habe heute die große Freude, einen tollen Interviewgast begrüßen zu dürfen. Und zwar ist es der Jannis Neumann. Hallo Jannis.
Hallo zusammen.
Ja, schön, dass du hier bist und dir die Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne.
Ja, Jannis ist Experte für Neukundengewinnung für Personal Trainer und Fitness Coaches. Und das fand ich natürlich super spannend. Wir haben uns, ich glaube, vor anderthalb oder zwei Jahren in etwa kennengelernt. Und ich möchte nicht lügen, also ich frage Jannis auch gleich nochmal, aber ich glaube, das war auch so die Zeit, wo er begonnen hat, sich selbstständig zu machen und in die Expertise reinzugehen, die er heute hat. Und ich dachte mir, ich frage ihn heute einfach mal aus, wie er das gemacht hat und ja, wie er seinen bisherigen Weg beschreiben kann. Deswegen nochmal schön, dass du hier bist, Jannis.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall.
Ja, gerne. Und magst du dich zu Beginn direkt für unsere Hörer mal einfach selber kurz vorstellen?
Klar, gerne. Also ich bin Jannis Neumann, wie eingangs schon erwähnt von dir und arbeite jetzt hauptberuflich seit zwei Jahren als Berater für Personal Trainer und Fitness Coaches, also für Dienstleister im Bereich Fitness, die Menschen einfach körperlich fitter und gesünder machen. Den zeige ich eben, wie sie Kunden gewinnen können und wie sie eben dadurch auch sich entweder nebenbei oder Vollzeit auch eine Selbstständigkeit aufbauen können. Also wir haben heute so ein bisschen Transferwissen. Ich kann auch ein bisschen von dem Wissen, was ich auch noch mit meinen Kunden sozusagen sammeln, in diesem Bereich auch noch hier mit einfließen lassen. Das ist vielleicht schon für alle recht interessant. Bin in Leipzig ansässig, habe auch hier mein Büro und mache das, was ich gerade mache, sehr, sehr gerne.
Schön. Ja, das merkt man auch, dass du das gerne machst.
Cool.
Ja, also unsere Hörer kennen das, haben wir ja unsere schnellen Fragen und die stellen wir heute natürlich auch, dass ihr den Jannis erstmal ganz kurz kennenlernt und auch ganz kurz und knapp erfahrt, wie er mit seiner Selbstständigkeit gestartet ist, bevor wir dann wirklich mal ins Detail gehen und uns Jannis an seinem Wissen teilhaben lassen kann. Okay, Jannis, bist du bereit?
Ich bin bereit, ja.
Dann geht's jetzt los mit den Ja-Nein-Fragen. Erste Frage. Hast du von Anfang an alleine gearbeitet?
Ja.
Hast du Fördermittel in Anspruch genommen?
Nee, habe ich nicht.
Okay. Hast du einen Businessplan?
Habe ich auch nicht.
Hast du direkt Vollzeit begonnen?
Nein, nebenbei.
Okay. Bereust du es, etwas nicht getan zu haben?
Nee, tatsächlich nicht.
Gab es einen Zeitpunkt, an dem du aufgeben wolltest?
Ja.
Glaubst du, in 10 Jahren noch dasselbe Business zu führen wie heute?
Selbe Branche, aber nicht selbe Business.
Okay, spannend.
Also, ja.
Ich frage gleich nochmal nach. Und letzte Frage ist jetzt keine Ja-Nein-Frage, aber was sind deine 3 größten Vorteile an der Selbstständigkeit?
Die 3 größten Vorteile: freie Zeiteinteilung, Selbstkontrolle über Verdienst und Freizeit und was kann man noch dazu sagen? Allgemein Unabhängigkeit einfach.
Mhm. Ja, sehr gute 3 Fakten. Du hast die Frage, hast du direkt Vollzeit begonnen, ja mit Nein beantwortet. Und da würde mich jetzt natürlich als allererstes interessieren, wie hast du gestartet und wie kam es überhaupt, dass du dich in dem Bereich angesiedelt hast? Also hattest du schon seit jeher ein Interesse für die Fitnessbranche? Hast du da deine Ausbildung gemacht? Erzähl mal ein bisschen. Oder dein Studium.
Okay. Ja, also ich habe tatsächlich schon mit 15 angefangen zu trainieren, aus dem Grund, dass ich damals schon nach irgendeiner Sportart gesucht habe, die ich ausführen kann, weil ich nie der Mannschaftssporttyp war. Also ich habe einfach nichts für mich gefunden. Ich habe mehrere Dinge ausprobiert. Überall habe ich mir eingeredet, ich bin nicht talentiert genug oder bin halt einfach mit den anderen Mannschaftskameraden nicht richtig gut ausgekommen und habe deswegen einfach schon relativ früh nach einer Sportart gesucht, die man alleine machen kann. Und sowas wie Golf oder so kam mit 15 Jahren noch nicht wirklich in Frage. Mhm. Deswegen habe ich dann den Kraftsport für mich entdeckt, natürlich auch über YouTuber und über die, die es halt einfach schon nach außen getragen haben und in der Szene bekannt waren. Habe dann mit 15 auch schon ins Fitnessstudio gehen können, weil ich von meiner Mama, die ist Ärztin, die kannte einen Ernährungswissenschaftler an der Uniklinik und der hat mir dann eine Erlaubnis ausgeschrieben, dass ich schon mit 15 mich im Fitnessstudio anmelden kann. Also ich habe schon sehr, sehr früh meine ersten Erfahrungen mit dieser ganzen Branche überhaupt erstmal gemacht, weil ich einfach selbst für mich trainiert habe. Und das hat sich halt einfach über meinen ganzen Lebenslauf sozusagen gezogen. Ich bin schon immer ins Fitnessstudio gegangen, von eben 15 an bis heute und gehe jetzt auch immer noch 3-4 Mal die Woche. Und so bin ich halt einfach da ein bisschen, habe ich dafür mein Hobby und dann auch meine spätere Leidenschaft entdeckt. So. Das war so ein bisschen, so bin ich in das ganze Thema reingerutscht. Und es war halt nicht weit entfernt, auch gleichzeitig was, also die Leute, die ich verfolgt habe damals, um jetzt Namen zu nennen, beispielsweise KLS, so, der vielleicht ein oder andere kennen sollte, der hat schon recht früh davon geredet, dass Fitness nicht alles ist, sondern dass man halt eben auch noch anders denken soll und beispielsweise auch in die Selbstständigkeit überlegen können und businessmäßig was machen kann. Und so habe ich auch relativ früh dann auch eben in dem Alter 16, 17, 18 schon gehört, dass man auch selbstständig sein kann und selbst Geld verdienen kann. Und deshalb ist es auch so, dass ich mit 18 mein erstes Gewerbe angemeldet habe, damals noch als Abiturient, indem ich halt versucht habe, irgendwie mein Wissen über Fitness und Ernährung halt an Leute zu tragen. Ich habe dann angefangen, halt Webseiten zu erstellen und dann dort versucht, irgendwie Artikel zu schreiben, einen Online-Kurs zu erstellen. Ich habe mich auf allen möglichen Social Networks angemeldet, ohne irgendwie mit Plan, habe dann versucht, da irgendwas noch Content zu produzieren und so. Und irgendwie den Ventil gesucht, dann auch gleichzeitig mit dem, was ich gerne mache, in meiner Freizeit auch noch Geld zu verdienen. Und so ist das Ganze so ein bisschen begonnen oder gestartet. Und habe natürlich meine ersten Webseiten das erste Mal auch dann Geld verdient, sogar noch als Schüler, weil ich halt da Produkte empfohlen habe, die ich selber genommen habe, beispielsweise Gerstengraspulver und Weizengraspulver und Chiasamen und sowas. Habe ich halt dort einfach getestet für mich selbst, das auf die Webseite veröffentlicht und so die ersten Besucher bekommen und auch mein erstes Geld verdient. So ist das Ganze gestartet. Und dann bin ich halt mehr oder weniger, das Ganze nicht zu ausführlich zu sagen, zu machen, mehr oder weniger einfach reingepurzelt in das Ganze, weil ich halt dann den Markt immer besser kennengelernt habe. Unternehmen kamen auf mich zu, die in der Fitness- und Gesundheitsbranche unterwegs sind. Andere Anbieter auf dem Markt, also Fitnessstudios, aber auch Personal Trainer und so weiter, mit denen bin ich halt immer mehr in Kontakt gekommen, sodass ich halt irgendwie durch verschiedene Umstände einfach heute an dem Punkt bin, dass ich halt das mache, was ich mache, also intensiv mit Personal Trainern und Fitnesscoaches zusammenzuarbeiten und die halt eben bei ihrem Marketing zu unterstützen, bei ihrem Geschäftsaufbau zu unterstützen, sozusagen. Mhm. Also nebenbei schon das ganze Leben lang, es war alles nebenbei, nebenher dann ein Abitur gemacht, nebenher auch mein Studium gemacht und das Ganze hat einfach immer größer werden lassen, sozusagen.
Mhm. Voll cool, vor allem auch, dass du dadurch, dass du wirklich schon so jung begonnen hast, du dir ja tatsächlich die Skills auch alle selber angeeignet hast und dich in dem Bereich, in dem du heute auch unterwegs bist und andere Menschen coacht, dass du dich halt in dem Bereich einfach super gut auskennst, in dem, was du alles schon gemacht hast und dass du ja quasi das, was du deinen Kunden zeigst, ja auch selber durchlaufen bist.
Genau.
Ja, voll cool. Ja, dann die nächste Frage, die ich sehr spannend fand. Ist die Frage, ob es einen Zeitpunkt gab, an dem du aufgeben wolltest. Weil wir hören ja immer ganz viele Erfolgsstories, die immer mega inspirierend sind und auch total wichtig, aber da hat immer fast jeder natürlich einen Punkt dabei, wo der oder diejenige sagt, ja, da habe ich echt überlegt, ob ich das durchziehe oder nicht. Und manchmal wird darüber aber gar nicht so viel gesprochen. Und deswegen finden wir das immer gut hier bei uns im Podcast, dass wir auch mal ansprechen, dass es vielleicht eventuell mal eine holprige Zeit gab oder wie auch immer. Und da würde mich interessieren, was da bei dir vielleicht los war.
Ja, okay. Also, ich bin halt großer Fan davon, das Ganze halt nebenbei zu starten. Aber irgendwann wird man halt eben vor die Entscheidung gestellt, das Ganze halt Vollzeit zu machen. Und ab diesem Zeitpunkt gibt es halt nicht mehr diese Ausrede, ich mache das ja nur nebenbei, also es ist egal, wie viel ich damit verdiene. Es ist egal, ob das jetzt gut läuft mal im Monat oder nicht gut läuft. Sobald man das Ganze Vollzeit macht und möglicherweise auch noch irgendwelche, zum Beispiel Mitarbeiter einstellt, was ich dann auch gemacht habe, dann ein Büro mietet und so weiter und dann irgendwelche Verpflichtungen hat, die man erfüllen muss, ab diesem Zeitpunkt wird das Ganze halt mal kurzzeitig zumindest nicht mehr so spaßig. Weil ich hatte davor immer gesagt, ich habe ja mein Studium, das ist eigentlich der Weg, den ich gehe. Und wenn ich das nebenbei nicht ganz so gut läuft, dann ist es nicht so schlimm, ich kann es immer einstampfen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich mich dazu entschieden habe, das Ganze Vollzeit zu machen, dann waren die Rückschläge auf einmal viel, viel härter spürbar. Und wenn dann halt mal ein Monat nicht so gut lief, dann kam halt auch Zweifel auf, ob man nicht doch lieber nochmal wieder zurückgehen soll in das Nebenbei, nebenher ein bisschen was machen, oder ob man vielleicht nicht ganz was switchen sollte, wenn man natürlich erstmal danach nach den externen Effekten sucht und sagt, okay, ist es vielleicht der richtige Markt, in dem ich bin? Ist es vielleicht die richtige Zielgruppe, die ich habe? Braucht man mein Produkt überhaupt? Kann ich überhaupt die Ergebnisse liefern, wie ich sie mir wünsche von meinen Kunden? Und all diese Fragen kommen dann halt auf einmal auf. Und dann realisiert man einfach irgendwann mal, okay, man ist selbst der entscheidende Faktor, ob das Ganze erfolgreich ist oder nicht. Und dann kann man sich diese Zweifel auch wieder ausreden. Und so war es halt bei mir. Ich hatte oft diese Zweifel, habe das versucht irgendwie nach außen auf verschiedene externe Faktoren zu lenken. Aber eigentlich war ich immer selbst der Faktor und habe das irgendwann erkannt. Und ab dem Zeitpunkt gab es auch nicht mehr diese Zweifel, weil ich wusste, es liegt an mir. Ich kann entscheiden, ob es erfolgreich ist, bleibt und weiterhin weiterhin einfach erfolgreicher wird.
Ja, hast du denn parallel, weil mir das gerade stark aufgefallen ist, also ich weiß, das ist ja bei Menschen, die Sport treiben und generell auch im Fitnessbereich unterwegs sind, sowieso ausgeprägt, sehr stark ausgeprägt ist, weil das einfach der Sport mit sich bringt, die Disziplin, aber hast du parallel auch viel für dein Mindset gemacht, weil du gesagt hast, ja, der entscheidende Faktor bin immer ich.
Und ja, also es ist auf jeden Fall so. Ich meine, gerade dieser Fitnesssport, der bringt es ja einem, wie du schon gesagt hast, bei, keine Ausreden zu bringen und hat immer bei sich selbst die Verantwortung zu suchen und die Verantwortung zu sehen. Ich habe halt einfach nur das Ganze natürlich nicht direkt transferiert. Ich konnte das und habe das ja auch schon so verstanden und so gelernt durch den Kraftsport. Aber ich habe es halt gedacht, beim Business ist es nochmal was anderes, weil dort gibt es andere Faktoren. Und die spielen von außen mit rein, wie allgemein die wirtschaftliche Entwicklung ist, ob mein Produkt gewollt wird oder nicht, was jetzt eine richtige Zielgruppe. Und ich habe halt da die Verantwortung einfach teilweise ein bisschen abgegeben. Und da habe ich dann natürlich auch in dieser Zeit selber Coaches, Mentoren gebraucht, die diesen Weg schon selber gegangen sind und mir dann gesagt haben, so eigentlich ist das exakt dasselbe. So im Business genauso. Die Verantwortung nicht zu 100% bei dir. Wenn deine Mitarbeiter nicht gut sind, nicht das machen, was du möchtest, ist das nicht deine Mitarbeiter, sondern du selbst das Problem. Wenn du nicht genug Kunden gewinnst, bist immer du selbst das Problem. Und genau das habe ich dann halt eben auch durch externe Faktoren, was mir ein Coach, ein Mentor gesagt hat, auch verstanden. Und dann ist es dann auch einfacher geworden, weil ich dann wusste, okay, ich muss einfach genauso stick to the plan wie im Fitness, auch eben beim Business. Und dann ist es auch, ja, wie gesagt, einfacher geworden für mich, da durchzuziehen.
Ja. Voll cool. Hast du denn relativ früh dann auch schon gewusst, dass genau das, was du jetzt tust, dein ja schon sehr nischiger Bereich, sage ich mal, dass es das auch wird? Also, dass du im Fitnessbereich unterwegs bist, wusstest du sicherlich schon sehr lange, dass da deine Zukunft liegt. Aber wie kam es dann genau, dass du gesagt hast, okay, ich möchte wirklich ja anderen Personal Trainern zeigen, wie sie neue Kunden gewinnen? Hast du da schnell gemerkt, dass das bei deinen Kollegen oder so generell, wenn du vielleicht auch privat oder so trainieren warst oder Freunde, die in dem Bereich arbeiten, ist das der größte Schmerz in der Fitnessbranche oder wenn man in der Fitnessbranche arbeitet?
Also tatsächlich nicht. Es ist tatsächlich so, dass die meisten Personal Trainer, die auch in Anführungszeichen erfolgreich sind, also schon seit Jahren das Ganze machen, zu 100% auf Weiterempfehlungen setzen. Das heißt, auch komplett verschlossen sind dem gegenüber, was ich mache. Weil ich sage, Weiterempfehlungen sind schön und gut. Davon kann jeder Dienstleister, Unternehmer profitieren. Aber nur einen Weg zu haben, ist einfach kein richtiges Business. Es ist halt einfach so eine Hobby-Selbstständigkeit. Und das ist halt mein Ansatz, in dem verfolgen halt gestandene Personal-Trainer überhaupt nicht. Und deswegen war es eigentlich nicht logisch, dieses Problem zu lösen, weil das ist nicht das typische Problem. Es ist nicht so, dass alle Personal-Trainer draußen darüber klagen, dass sie keinen Neukunden gewinnen und so weiter. Mhm. Für mich war einfach nur, es ist halt so, irgendwann habe ich halt einfach so oft nach Ratschlägen gefragt von befreundeten Trainern, dass ich halt einfach immer gedacht habe, ich kann jetzt nicht mehr alles nur noch auf freundschaftlicher Basis machen, ich kann damit auch Geld verdienen und entwickle jetzt einfach mal mache das Ganze professioneller und verkaufe einfach mal mein Konzept. So, und das war halt einfach so, das war der Schritt, warum ich das erste Mal damit Geld verdient habe und verstanden habe, okay, da steckt möglicherweise auch mehr dahinter und auch ein ganzes Businessmodell dahinter. Zusätzlich habe ich mir natürlich auch viele Gedanken darüber gemacht, warum ich das eigentlich mache, was ich mache. War halt einfach für mich ganz klar geworden, irgendwann, wenn ich Menschen fütter und gesünder machen will, dann muss ich das nicht machen, indem ich wirklich faktisch ich als Person die Menschen fütter und gesünder mache, sondern es ist ja auch indirekt der Fall, wenn ich eben anderen Trainern, die es auch drauf haben, zeige, wie sie Kunden gewinnen können und dadurch Menschen fitter und gesünder machen. Weil ich gesehen habe, dass 90% der Trainer da draußen und der Menschen, die eine Expertise haben in Fitness und Gesundheit, entweder gar keine Kunden haben oder halt eben das nur so ein bisschen nebenbei machen. Und da habe ich dann gesehen, okay, da gibt es tatsächlich Potenzial in diesem Markt, weil so viele könnten damit viel, viel mehr Menschen helfen und das Ganze vielleicht sogar Vollzeit machen. Erlauben sie es aber einfach nicht, weil sie denken, Personal Training ist sowas für nebenbei, das kann ich nicht Vollzeit machen. Und deswegen bin ich dann sozusagen, habe ich mich dann voll dazu dedicated, dass ich halt diesen Schritt jetzt gehe und das Ganze als Businessmodell auch wirklich umsetze.
Mhm. Spannend. Siehst du denn da auch gerade aktuell zu der Zeit, die wir ja hier haben, da die vielleicht eher konservativen Personal Trainer mehr gefährdet, weil die sich nur auf ein Standbein, nenne ich das jetzt mal, so festgebissen haben, anstatt sich breiter aufzustellen, um halt zu sagen, ja, ich habe hier meine 3-4 Säulen, über die ich auch Einkommen generiere in meinem Bereich. Und da stört es mich jetzt nicht ganz so krass, dass eben durch die Viruszeit, die wir haben, eben das eine oder andere wegbricht.
Ja, also es ist schon krass derzeit. Das ist halt eine sehr, sehr gute Frage, weil ich beobachte das natürlich. Ich habe dadurch, dass ich auch mit meinem Marketing zeitweise polarisiere, indem ich halt gerade bewusst diese konservativen Denkstrukturen angreife in meinem Marketing, da ich natürlich viele, die auch mal ein bisschen schlecht über mich reden, von mir ist auch mal Hate-Kommentare unter meine Posts setzen oder unter meine Werbeanzeige setzen. Und ich höre jetzt von meinen Kunden, dass halt befreundete Trainer jetzt halt um ihre Existenz bangen. Und das wünscht man niemanden. Aber es gibt jetzt halt einfach die Trainer, die davor das einfach nur so larifal gemacht haben. Ein Monat lief es mal gut, ein Monat wurde mal nicht weiterempfohlen, ein Monat wieder mehr weiterempfohlen und einfach so dann ein bisschen von Woche zu Woche gelebt haben, von Monat zu Monat, dass die jetzt halt eben aus dieser Zeit vielleicht nicht überstehen oder es nicht überstehen, sich wieder anstellen lassen müssen, in Schulden kommen, wie auch immer, oder halt einfach sich wochenlang mit Bürokratie rumschlagen müssen, um halt irgendwie 9.000 Euro Soforthilfe zu bekommen oder so, was da gerade im Raum steht. Und das ist halt... das beobachte ich auf jeden Fall. Und das spielt mir natürlich in meine Karten. Wie gesagt, ich wünsche das niemandem und ich verspüre jetzt auch keine Schadenfreude oder sowas. Aber ich nutze das halt einfach jetzt, um zu sagen, hey, okay, dann mache wenigstens jetzt auf und hole dir jemanden an deine Seite, der dir halt zeigt, wie du das Ganze professionalisierst und auch neue Wege, die sich einfach ermöglicht haben in den letzten Jahren, auch für dich nutzen kannst. Mhm. Und nicht nur auf einen Standbein setzt, sozusagen.
Ja, interessant. Ich habe da die Tage auch bei dir so einen Post gesehen. Ich glaube, da ging es um kostenlose Trainingspläne. Und so, ja, und da dachte ich so, ja, sehr, wie soll ich sagen, sehr herausfordernd formuliert. Und ich habe dann aber nicht, ich glaube, das hattest du auch gerade erst online gestellt. Ich habe dann gar nicht verfolgen können, was es da für Reaktionen gab, aber finde ich gut, ja.
Ja, also vielleicht kurz eine Reaktion. Auf Facebook sind es alle schon gewöhnt. Auf LinkedIn habe ich das auch in die Richtung gepostet. Ja. Da gibt es dann schon echt, also es ist halt das Schöne, wenn man halt eben solche Aussagen mal bringt, weil dann gibt es kein ich like einfach nur, weil ich dich nett finde, sondern dann gibt es entweder die dich halt hart feiern dafür und halt richtige Fans sind und halt eben dann dich wirklich auch unterstützen. Ich habe Leute auf LinkedIn, die haben mich angeschrieben und haben geschrieben so, auch wenn ich kein Kunde bei dir bin, ich finde super, dass du einfach mal die Wahrheit aussprichst, sehe ich genauso. Und dann gibt es aber auch die halt dann sagen so, was wagst du dir hier, was erlaubst du dir hier zu sagen, stimmt doch überhaupt gar nicht. Und dann habe ich halt lieber diese zwei krassen Fronten, als halt irgendwas in der Mitte, wo halt einfach nur irgendwie gar keine Reaktion kommt oder halt nur so Likes von Freunden und Bekannten. Und deswegen entscheide ich mich halt lieber für diesen Weg, der polarisiert, der auf der einen Seite halt starke Befürworter und starke Gegner rausbringt und nicht nur solche mittelmäßigen, keine Reaktion oder nur mal so nebenbei ein Like abgeben, Kommentare.
Ja, vor allem entfacht das ja auch mit Diskussionen oder ein Gespräch. Also da entsteht ja auch darunter was, das finde ich immer interessant. Also viele lesen ja auch gerne einfach Kommentare mit. Und da ist es natürlich auch spannend, wenn da vielleicht einfach auch Gegenstimmen kommen und da kann man ein bisschen da argumentieren und so weiter. Also warum nicht? So ein Austausch ist immer super.
Ja, und der Mehrwert entsteht ja auch im Austausch, ganz, ganz häufig. Weil ich hatte auch, aber nur mal das Thema finde ich etwas interessant, deswegen gehe ich da nochmal kurz ein. Mhm. Ich hatte auch beispielsweise einen Kunden von mir, ein sehr, sehr guter Freund von mir auch, weil der schon lange mit mir zusammenarbeitet. Der hat am Tag davor einen kostenlosen Trainingsplan veröffentlicht für alle. Mhm. Und ich habe genau einen Tag später, habe ich halt eben genau diesen Post abgesetzt und der hat sofort halt unten so untergeschrieben, so, oh, Schatz feiert gegen mich und sowas. Aber halt mit einem lachenden Smiley, weil dann gehen wir wieder in den Austausch und kann halt dann irgendwie wirklich wieder über Lösungen reden. Weil so eine, einfach nur so eine Aussage rauszuhauen, die hat irgendwie dann polarisiert und manche Leute sich dafür angegriffen fühlen, damit ist ja nicht getan. Das, was da wirklich dann dahinter steckt, sind halt die Diskussionen, die daraus entstehen und dass man am Ende wieder einfach Lösungen findet für alle. Und das ist halt auch meine Absicht mit solchen Sachen.
Ja, super gut. Ja, okay. Dann die nächste Frage, die ich immer sehr interessant finde und natürlich auch alle, die uns zuhören, ist, wie sieht denn dein Alltag aus? Also so ein ganz, ich nenne es jetzt mal stinknormaler Tag in deinem Leben, wenn du halt Termine hast oder ja, wenn du einfach ins Büro gehst und ja, erzähl mal ein bisschen, wie es da bei dir abläuft. Hast du spezielle Routinen? Strukturierst du dich? Hast du irgendein Zeitmanagement-Tool, was du empfehlen kannst? Oder machst du es einfach intuitiv? Ja, schieß los.
Also ich hatte zu dem Thema mal habe ich auch einen Coach gehabt, der hat mir da mal von den Produktivitätstechniken und Zeitmanagement mal komplett sozusagen alles über den Haufen geworfen, wie ich es zuvor gemacht habe, weil zuvor habe ich es so gemacht, dass ich einfach in den Tag reingelebt habe. Das Einzige, was ich gemacht habe an Routine war, dass ich einen Kaffee getrunken habe und mir aufgeschrieben habe, welche Aufgaben ich heute getan haben möchte, um am Ende des Tages ruhig einschlafen zu können. Mhm. Und die habe ich dann abgehakt und dann war es fertig. Und meistens sieht dann so darauf hinaus, dass ich am Anfang ein bisschen unproduktiver war und dann mit der Deadline des Feierabends sozusagen wurde ich halt immer produktiver und habe alles halt fertig gemacht. Und ich habe selber gemerkt, da geht eigentlich mehr und habe mir deshalb eben auch Hilfe gesucht, weil einem Coach, der mich halt da unterstützt hat und mir halt einfach mal so Time-Management-Tools mitgegeben hat. Und da habe ich dann aber gelernt, das Ganze komplett durchzustrukturieren, von Zähneputzen, halbes Glas Wasser trinken oder einen halben Liter Wasser trinken, aber morgen über 10 Minuten meditieren, über 15 Minuten Mobility, da habe ich halt alles durchstrukturiert. Und genau das hat auch nicht funktioniert für mich. Es hat kurzzeitig funktioniert und dann habe ich gemerkt, es war einfach nur noch ein Zwang und ich habe mich halt morgens wieder weggeklingelt, es hat nicht wirklich auf den Tag gefreut. Es war alles nur noch wie gesagt, ein Zwang. Und deswegen habe ich jetzt mittlerweile so einen Mittelweg davon. Ich habe Dinge behalten, wie beispielsweise, dass ich halt an manchen Tagen ausschließlich kommunikative Tätigkeiten verfolge und nur dort Termine annehme und an anderen Tagen komplett für mich arbeite und halt an Content beispielsweise sitze oder meine Programme für meine Kunden überarbeite beispielsweise. Das habe ich beibehalten. Das heißt, ich habe Tage, an denen ich komplett Termine habe und mit Menschen spreche, so wie jetzt mit dir. Das kann jetzt ein Podcast-Interview sein, es kann aber auch ein Verkaufsgespräch sein, es kann aber auch ein Live-Call mit Kunden sein. Aber ich habe andere Tage, an denen ich halt einfach an Blogartikeln sitze, Videos drehe und sowas eben mache. Das habe ich noch strukturiert gelassen, aber wie ich das einteile, das mache ich wirklich das sind halt feste Tage in meiner Woche, aber wie der Tag dann konkret mit den Aufgaben aussieht, das schaue ich immer am Vorabend, schreibe ich mir auf, dann stehe ich um 7.50 Uhr auf, damit ich um 8 Uhr wirklich aufgestanden bin. So, also ich brauche halt immer diese 10 Minuten so ein bisschen, bis ich in der Dusche angekommen bin, Dusch, dann ziehe ich mich um, lauf los. Ich laufe immer jeden Morgen 25 Minuten ins Büro, damit ich auch da schon ein bisschen Bewegung habe. Das ist so ein bisschen so meine Spaziergangroutine. Mhm. Hier trinke ich dann einen Kaffee und ein Glas Wasser und dann starte ich einfach in den Tag und mache meine To-Dos. Und am Abend schließe ich Büro ab. Damit ist halt für mich mental der Arbeitstag abgeschlossen. Und ich koche mit meiner Freundin zu Hause was Schönes und habe im besten Fall keinen einzigen Gedanken mehr an meinen Arbeitstag sozusagen.
Klingt echt schön und entspannt. Also ich meine...
Ja, das ist entspannt, ja.
Ja, genau, so im Flow irgendwie und nicht so gezwungen.
Ja.
Ja, spannend finde ich auch, dass du dir das so in Blöcke einteilst, also so tageweise, wie du gerade meintest, weil es gibt ja auch andere, die sagen, ich brauche die Abwechslung und ich habe dann halt gerne zum Beispiel einen Beratungstermin, also einen Termin mit einem Kunden und dann schneide ich irgendwie ein Video und dann mache ich einen Social Media Post und dann habe ich wieder einen Termin mit einem Kunden. Also das fand ich ganz interessant, dass du dir das eher so tageweise legst. Da bin ich persönlich eher auch so, dass ich das mag, weil man, dass man einmal so in einer Sache drin ist und das den ganzen Tag über so durchzieht. Genau.
Ja. Ja, spannend. Also es ist halt voll abhängig davon, was für ein Persönlichkeitstyp einfach ist, finde ich. Bei mir, in meinem konkreten Fall ist es beispielsweise so, ich bin eigentlich sehr, sehr stark introvertiert. Das heißt, mich kostet es sehr viel Energie, mit Menschen zu sprechen. Also auch Verkaufsgespräche zu führen, auf Menschen zuzugehen, auf Networking-Events und sowas zu gehen. Deswegen mache ich mir das zunutze, indem ich halt an einem Tag ausschließlich das mache, weil mit jedem Gespräch, was ich führe, werde ich einfach besser. Und ich komme mehr in den Modus davon, dass ich einfach spreche. Und wenn ich weiß, ich spreche den ganzen Tag, dann wird es mit jedem Gespräch besser und ich weiß auch, was auf mich zukommt und freue mich sozusagen auf den Tag danach, indem ich mich komplett abschotte und ich auch kein einziges Telefonat annehme. So, und so ist es halt dann für mich immer nützlich, weil ich weiß, wenn ich beispielsweise jetzt mit dir das Podcast-Interview habe, dann ist es an einem Dienstag einfach sinnvoller, weil ich davor eigentlich nur Termine hatte, in denen ich geredet habe. Deswegen fällt mir auch das Reden jetzt einfacher, als wenn ich das morgen machen würde. Ich habe 3 Stunden irgendwie einen Blogartikel geschrieben, bin komplett in meinem Kopf sozusagen drin mit meiner Thematik und muss dann auf einmal wieder sprechen und mich artikulieren können. Und damit habe ich extrem Probleme. Deswegen passt das für mich perfekt, wenn ich das so tagemäßig einteile.
Ja, mega guter Tipp für alle. Und dass du es auch, wie du es schön gesagt hast, eben an dir selber ausprobiert hast, auch verschiedene Wege am Anfang, verschiedene Routinen und dann einfach gemerkt hast, hey, das passt nicht zu mir, deshalb stelle ich das um. Und ja, da ist auch immer der Tipp an euch, alle, die zuhören, dass ihr euch da einfach Zeit gibt, es auszuprobieren und einfach schaut, was auch für euch am besten passt und wie ihr am produktivsten seid und dann auch wirklich am schönsten und entspanntesten arbeiten könnt.
Ja. Kann ich 100% so unterschreiben, auf jeden Fall.
Dann wäre für mich auch nochmal ganz spannend zu wissen, als du dich dann entschieden hast, in die Vollzeit-Selbstständigkeit zu gehen, hattest du denn da irgendwelches, ja, so Buchmaterial oder irgendwie einen Coach, der dich da nochmal beraten hat? Oder hast du an Menschen, die sich gerne selbstständig machen wollen, vielleicht nochmal so Tipps oder Anlaufstellen, wo man sich gut Informationen holen kann, was so das ganze Bürokratische betrifft?
Ah, okay. Das Bürokratische ist noch was anderes. Also beim Bürokratischen muss ich sagen, darf man auf jeden Fall sich das nicht komplizierter machen, als es eigentlich ist. Also es ist letztendlich ja nichts anderes, als zum Gewerbeamt zu gehen, dieses zweiseitige Dokument auszufüllen und dann eben die Finanzamtunterlagen abzuwarten, bei YouTube einfach nach Finanzamtunterlagen ausfüllen, googeln und dann einfach die Vorlage befolgen. Und dann ist das Ganze eigentlich schon getan. Also ich bin da, ich habe das einfach gesagt, so, ich mache es jetzt einfach. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist halt, im Nachhinein ist meistens sehr, sehr viel lösbar. Also es gibt immer Experten in bestimmten Bereichen, wie beispielsweise ein Steuerberater oder ein Rechtsanwalt, die bekommen sehr, sehr viele Dinge, die man am Anfang vielleicht ein bisschen falsch gemacht hat, gelöst. So, deswegen sollte man sich da nicht die Sorgen machen, dass man da irgendwas komplett falsch macht. Natürlich nach Vorlagen schauen, online recherchieren, es gibt so viel kostenlos, da die Anleitungen, gerade für solche bürokratischen Themen da draußen, und dann so früh wie möglich versuchen, Geld zu verdienen und dieses Geld dazu verwenden, um Experten zu beauftragen und das Ganze abzugeben an einen Steuerberater, an einen Rechtsanwalt, der solche Dinge für einen übernimmt. Weil was nutzt es, wenn jemand sich beispielsweise mit Fitness und Gesundheit auskennt, Menschen helfen kann, in kürzester Zeit fit zu werden, aber einfach 2 Stunden am Werk sitzt oder an irgendeinem Schreiben fürs Finanzamt sitzt beispielsweise oder an seiner Steuer sitzt. Und deswegen sage ich immer am Anfang, erstmal verkaufen, erstmal versuchen, so schnell wie möglich einfach Cashflow und Mehrwert zu generieren. und dieses Geld dann reinvestieren in Leute, die halt wirklich daran Expertise haben, zum Beispiel so eine Bürokratie zu lösen. Aber dasselbe gilt auch für Fördermaterialien. All diese Themen, die extrem viel Aufwand bedeuten, gebe ich einfach ab, wo ich dann sage, okay, die Grundlagen mache ich selbst, die man sich noch ergoogeln kann, aber sobald ich mehr als 10 Minuten damit beschäftigen muss, suche ich nach einem Gründerberater oder nach einem Förderungsberater, beauftrage den und der macht das für mich. Und so habe ich es auch mit Fördermitteln gemacht. Ich habe dann jemand gesagt, hey, was gibt es für Fördermittel in meinem Bereich? Der hat sich mit mir eine Stunde zusammengesetzt, hat gemeint, die und die und die, aber eigentlich wenig Erfolgschance, habe ich gemeint, okay, gut, dann ist das Thema für mich vom Tisch. Und so habe ich halt für mich eine Stunde darin investiert und weiß, ich bekomme keine Fördermittel, muss es auf eigene Faust schaffen. Und das ist halt immer so meine Sache. Immer versuchen, einen Experten in dem jeweiligen Gebiet so schnell wie möglich an Bord zu holen und darin halt genau in solche Dinge halt eben das Geld zu investieren, wenn man Geld hat.
Mhm. Ja, voll gut.
Also wenn man schon Geld verdient hat.
Ja, anstatt dann selber vielleicht 1-2 Wochen Zeit zu investieren, um sich da extrem reinzulesen in irgendeine Sache.
Ja. Ja, weil das demotiviert extrem.
Mhm. Ja. Das ist... Ja, vor allem die Menschen, die sowieso nicht gerne sich mit so bürokratischen Sachen auseinandersetzen, ist das immer nicht so spannend.
Ja, hundertprozentig. Vor allem, wenn man dann auch noch selber in der Steuererklärung sitzt und dann sieht, okay, ich habe jetzt so hart gearbeitet für das Geld, jetzt muss ich mir selber gerade ausrechnen, wie viel davon wieder weggeht. Es ist halt, irgendwie ist es halt so ein bisschen, das sind halt alles so Aufgaben, wo ich dann denke, okay, genau dasselbe irgendwie mit das Ganze, also das sind alles so Themen, die auch zur Selbstständigkeit dazugehören, von denen man nicht viel hört, aber Mahnwesen oder Verträge aufsetzen oder was in so einen Vertrag reinkommt und wie dann der Schriftverkehr aussehen soll und wie man bei einer Person anruft, die vom Vertrag zurückgetreten ist und jetzt irgendwie wieder unsicher ist, ob sie mit einem zusammenarbeiten möchte. All diese Themen gehören halt auch in die Selbstständigkeit dazu und das kann den ganzen Tag einnehmen, wenn man das alles selbst machen möchte. Und deswegen dann lieber sich einen Experte an die Seite holen, der das alles schon mal selbst durchgemacht hat und in allen Bereichen helfen kann, also wirklich einen Coach, der einen an die Hand nimmt, oder halt eben in den jeweiligen Bereichen Experten beauftragen. Man denkt immer, so ein Anwalt oder so ein Steuerberater ist unbezahlbar, aber das Ganze rechnet sich so massiv, wenn man das mit den Stunden gegenrechnet, die man eigentlich dafür aufsetzen, die man eigentlich einbringen müsste, wenn man es selber machen würde.
Ja, total. Kann ich dir total beipflichten. Ja, jetzt zu deiner Tätigkeit an sich. Wenn du einen neuen Kunden hast oder eine Empfehlung bekommst, wie auch immer, ist ja egal, wo der letzten Endes herkommt. Und was sind so die Hauptprobleme, die du festgestellt hast, angehende Personal Trainer oder auch schon bestehende Personal Trainer haben? Und was sind deiner Meinung nach die Skills, die ein Selbstständiger im Einzelunternehmensbereich heutzutage unbedingt braucht?
Ja. Ich habe es erst mit selbst beobachtet und mittlerweile weiß ich, dass es nicht nur bei mir so der Fall war, sondern auch bei all den Interessenten, mit denen ich meine Erstgespräche führe, die möglicherweise interessiert sind mit der Zusammenarbeit. Das größte Problem ist, dass man sich selbst manipuliert, indem man Tätigkeiten nachgeht, die eigentlich nicht zielführend sind. Und runtergebrochen bei jedem Personal Trainer, aber auch runtergebrochen bei jedem anderen Dienstleister und Unternehmer da draußen, geht es eigentlich faktisch nur darum, 80% der Zeit neue Kunden zu gewinnen und diese dann eben zu betreuen und das Produkt zu verbessern. Und die meisten setzen sich daran, das Produkt andauernd zu verbessern, anstatt eigentlich das Produkt auszuentwickeln und Strategien und Businesspläne zu schreiben und was auch immer, aber fangen nicht an zu verkaufen. Jetzt kommen wir zu dem riesengroßen Problem, dass Produkte, gute Produkte nur entstehen, indem man sie zusammen mit Kunden entwickelt und nicht, indem man sie auf dem Papier entwickelt, weil das am Ende ganz, ganz häufig realitätsfern ist, was man sich dann da zusammenreimt. Wenn du also irgendwie beispielsweise als Fitnesstrainer bist und du möchtest jemandem zeigen, wie man abnimmt, und du fängst an, einen Plan zu schreiben, ohne dass du je jemanden betreut hast in dem Bereich, dann fängst du an, auf einmal irgendwelche Strategien zu entwickeln, die du selbst gerade dir angeeignet hast, die halt voll fortgeschritten sind, obwohl es halt eigentlich voll auf die Basics drauf ankommt, um dem Kunden zu helfen. Und das kann in der ersten Woche beispielsweise bedeuten, wenn du jemanden neu betreust als Personal Trainer, dass du dieser Person einfach nur mitgibst, dass sie jetzt einmal das erste Mal im Leben für eine Woche aufschreibt, was sie jetzt gegessen haben über den Tag. Also ein super simpler Schritt, aus indem du halt mit Kunden zusammenarbeitest und merkst, wo und dann mit am 10., 15., 20. Kunden Muster erkennst und merkst, okay, worauf kommt es eigentlich an? Und dann darauf basierend ein Produkt baust. Weil wenn du das halt nicht machst, dann überforderst du die Kunden, du hast realitätsferne Programme, die nicht an die Zielgruppe angepasst sind. Und dadurch haben halt eben auch dann die Kunden keine Erfolge. Deswegen ist halt so, um die Frage mit den Grundfähigkeiten zu beantworten, halt eigentlich eher zu sagen, ich muss am Anfang mich auf die Basics und das letztendlich in die Sichtbarkeit kommen, die Zielgruppe kennenlernen und zu verkaufen, also halt Kunden wirklich auch abzuschließen für eine Betreuung, auch wenn das Produkt noch gar nicht final ist oder da ist, das sollte im Vordergrund stehen. Und das ist auch das Problem bei meinen Interessenten. Die sind bei mir im Gespräch und fragen mich, wo die ihr Logo designen sollen, wo die ihre Webseite machen sollen, was auf ihrer Webseite draufstehen soll, oder wo sie ihre T-Shirts drucken können mit ihrem Logo, oder ob sie jetzt auf Instagram oder Facebook Content posten sollen, obwohl das halt alles Themen sind, die vollkommen nachgelagert sind, überhaupt nicht darüber entscheiden, wie erfolgreich oder unerfolgreich man ist. Du kannst auch ohne dem Logo die ersten Kunden gewinnen. Und du kannst da auch dann die ersten Erfahrungen sammeln. Und dann kann man mit der Zeit, wenn man sich das leisten kann, weil man halt eben auf der einen Seite Geld verdient und auch schon mit Kunden Erfahrungen gesammelt hat, dann kann man irgendwann mal sich darüber Gedanken machen, Webseite aufzubauen, einen regelmäßigen Contentplan zu verfolgen, möglicherweise in ein neues Logo zu investieren und sowas. Und das ist halt ein bisschen das Problem. Die nehmen Aufgaben als ersten Schritt, die eigentlich noch gar nicht relevant sind. Mhm. Um ein bisschen zu flüchten vor den eigentlich wichtigen Aufgaben, weil niemand hat Lust zu verkaufen, aber leider muss man es einfach. Man muss es halt lernen. Mhm. Sonst geht es halt nicht.
Korrekt. Wie lange arbeitest du mit deinem Team, mit einem Kunden zusammen?
6 Monate ist normalerweise der Durchschnittszeitraum. Eingangs, weil meistens ist es aber allerdings so, dass wir länger mit ihnen zusammenarbeiten, weil währenddessen neue Probleme, Herausforderungen und Ziele aufkommen, die wir halt auch lösen können. Und dann geht einfach die Zusammenarbeit weiter, aber dann halt in dem Fall intensiver mit einem anderen Programm, wie auch immer. Also es ist halt einfach so, dass wir halt eigentlich dann langfristig mit den Kunden zusammenarbeiten, die halt wirklich, wirklich wollen und wirklich auch größer werden wollen.
Mhm. Ja, inzwischen hast du ja auch ein Team, also du hast einen Mitarbeiter und arbeitest auch mit Freelancern zusammen. Und da finde ich es unheimlich wertvoll zu wissen, wie du den Mitarbeiter ausgesucht hast oder wie die Person zu dir kam. Was sind auch so Fähigkeiten, die dir an den Mitarbeiter wichtig sind? Und generell, strukturierst du das? Also habt ihr feste Arbeitszeiten oder ist derjenige sehr frei? Hauptsache, er erledigt halt seine Sachen bis zum Tag X, aber wie ist ihm selbst überlassen? Also erzähl da mal gerne ein bisschen drüber.
Ja, also ich würde erstmal von einer Sache abraten, das ist halt eben, das, weil ich da einfach persönlich negative Erfahrungen mitgemacht habe, sofort jemanden Beteiligung zu geben, auch wenn es am Anfang sich besser anhört, wenn man sagt, okay, da muss ich den dafür nicht voll bezahlen, aber der bekommt dafür Prozente von meinem Unternehmen, weil man, es ist wie eine Ehe, die man eingeht mit einem Geschäftspartner, der wirklich auch Anteile hat von dem Unternehmen. Und wenn man halt eben, man entscheidet ja über eine Ehe auch nicht im ersten Date. Und ganz, ganz viele machen das allerdings mit ihrem Business. Die denken dann einfach so, okay, die Person hört sich gut an, der hat auch ein bisschen Erfahrung in dem Bereich. Ist sowieso einfacher, wenn man ein Team ist, also mache ich das jetzt mit dem gemeinsam, der bekommt von mir aus 10% oder sogar die Hälfte von dem Unternehmen, ich gründe einfach gemeinsam mit dem Unternehmen, weil dann auch mehr Last von meiner Schulter fällt. Aber ja, man hat halt jemanden geheiratet, den man wirklich erst im ersten Date oder im zweiten Date hatte. Und das passiert ja nicht. So, und deswegen Partnerschaften für mich grundsätzlich immer erst, wenn man wirklich 1-2 Jahre Minimum sehr, sehr gut zusammengearbeitet hat. Und deswegen für mich immer konkret jemanden einzustellen, am besten Vollzeit, dass der wirklich 45 Stunden im Unternehmen auch da ist. Oder eben, wenn man das sich nicht direkt von Anfang an leisten kann, hat eben einen Werkstudenten beispielsweise einzustellen, der einfach ein bisschen günstiger ist. So, und dann findet man den. Ich war noch bis vor kurzem der Meinung, das darf man auf gar keinen Fall Freunde sein. Da wurde ich ja mittlerweile ein bisschen des Besseren belehrt. Also auch Freunde können an einem Unternehmen mitarbeiten, aber mit denselben Regeln. Auch dort gibt es halt eben keine Vorteile und Nachteile, sondern die müssen auch sich ganz normal einstellen lassen und halt gibt halt feste Arbeitszeiten. Das heißt, dass man dann da auch wirklich von Anfang an die Trennlinie zieht zwischen, der ist jetzt mein Freund, der bekommt eine bessere, weiß nicht, dem bringe ich morgens den Kaffee an den Tisch oder sowas, und dass da wirklich dieses klare Verhältnis da ist von Geschäftsführer, der halt wirklich seine Existenz mit dem Unternehmen hat und dem Angestellten, der halt einfach unterstützt, der auch die Chance hat aufzusteigen, der auch die Chance hat, später vielleicht ein Partner zu werden, aber am Anfang sich halt erstmal beweisen muss. So, und dann sind halt 2 grundsätzliche Kriterien für mich halt enorm wichtig. Das ist halt Loyalität und Lernbereitschaft. irgendwelche Voraussetzungen wie ein Studium oder Vorwissen in irgendeinem Bereich interessieren mich halt überhaupt gar nicht, weil das muss sowieso alles neu beigebracht werden. Weil es gibt keine Ausbildung der Welt, die jemanden so vorbereitet, dass der in mein Unternehmen kommt und am Tag 1 mitarbeiten kann. Es braucht immer eine Einarbeitungszeit von 1-2 Monaten, die ich immer wieder perfektioniere, dass sie noch schneller wissen, was sie machen sollen. Aber damit da wirklich jeder, egal ob Abitur, Realschule, kein Studium oder Studium, einfach nur die lernwürdig sind und loyal sind, Loyalität ausstrahlen, dass die halt einfach das alles schnell lernen können bei mir. Und das ist halt für mich das Wichtigste. Deswegen lasse ich den Persönlichkeitstest am Anfang machen, diesen 16 Personalities Test, falls dir was sagt oder falls dem Zuhörer das was sagt, damit ich schon ein bisschen grob einschätzen kann, was für ein Typ das ist. Hab dann auch so ein paar Persönlichkeitstypen, die ich jetzt nicht anstellen würde, beispielsweise so einen Protagonisten, weil die sind also der Persönlichkeitstyp Protagonist, der neigt dazu, alle 3 Monate was Neues zu machen und das neue große Ding umsetzen zu wollen. Den würde ich zum Beispiel nicht so gerne haben. Und dann gibt es so ein paar andere Persönlichkeitsgruppen, die halt gut passen, die nicht so gut passen. Und da ist halt für mich wichtig, dass es die Persönlichkeitstypen sind, die halt loyal sind, langfristig an etwas arbeiten können, zielorientiert und das halt einfach, dass das erfüllt ist und lernwillig sind gleichzeitig. Ja, halt wirklich auch Selbsterfüllung darin sehen, Sachen zu lernen und nicht nur Geld zu verdienen.
Ja, sehr interessant. Und arbeitet ihr beide eher dann face-to-face? Also wirklich sitzt ihr physisch dann in einem Raum oder macht ihr auch viel so remote, also dass vielleicht einer in einer anderen Stadt ist oder ja an unterschiedlichen Orten? Hast du da eine Präferenz oder ist es theoretisch für deinen Business-Flow egal?
Also bei mir, meine persönliche Erfahrung und auch die von meinen Mitarbeitern zeigt, dass wir remote mindestens 80% unproduktiver sind, also beide, auch ich selbst, und deswegen ist es bei uns wirklich eigentlich 100% der Zeit und 99% der Zeit, in der wir arbeiten, im selben Büro zumindest, also haben halt einen Raum, in dem wir zeitweise auch zusammen drin sind und halt eben face-to-face arbeiten und halt große Tisch sitze ich gegenüber, aber eben auch extra Räume, wenn halt Telefonate geführt werden müssen oder mal jemand fokussiert arbeitet, dass der für 2 Stunden halt in einen extra Raum gehen kann, in dem er halt, so wie jetzt gerade, ich bin in so einer kleinen Raumkapsel sozusagen mit dir eins zu eins sprechen kann, ohne den anderen zu stören. Also das haben wir schon. Aber ich bin großer Fan davon, das Ganze so früh wie möglich zu professionalisieren. Und das spielt halt ein Büro mit rein, wo man morgens hingeht. Auch gerne 9-to-5-mäßig, obwohl das ja alle Selbstständigen nicht haben wollen. Aber gerne 9-to-5, 9 Uhr geht's los ungefähr, von mir ist auch 9.15 Uhr oder mal 8.45 Uhr und um 17 Uhr ist ungefähr dann so Feierabend. Und das halt wirklich fix in dieser Zeit dann auch vor Ort im Büro ist.
Ja, also ich höre da auch raus, dass es dir nicht schwerfällt, dich abzugrenzen von deinem Business. Also das, ich glaube, du bist echt so ein Typ, der dann auch wirklich auf dem Weg nach Hause ist und dann, weiß ich nicht, ob du morgens oder abends trainierst, je nachdem, und dann auch wirklich so, dann hast du auch Feierabend und kannst auch dich auf andere Dinge konzentrieren, weil das ist auch so ein Punkt oder eine Gefahr von gerade so frischen Selbstständigen, dass die halt wirklich so rund um die Uhr arbeiten, so 7 Tage die Woche am liebsten und sich immer nur damit befassen und sich gar nicht die Zeit mehr nehmen, um ja auch so Hobbys nachzugehen oder Freizeitsachen zu machen.
Ja, das ist die Sache, davor war ich auch nicht verschont am Anfang. Also ich habe genauso auch 24/7 mich damit beschäftigt. Und da ich halt jemand bin, der halt irgendwie was konkret entscheiden muss, was ihn dazu zwingt, so zu sein. Und das ist bei mir der Fall. Ich gehe ins Büro, mache halt einen fixen Feierabendzeitpunkt aus, den ich halt eben wirklich auch anstrebe. Und dann mache ich halt nichts mehr. Das hat mir enorm viel geholfen. Davor konnte ich das überhaupt nicht. Also da bin ich wirklich, wenn ich im Homeoffice war oder in einem Café, was noch schlimmer ist für mich, arbeiten musste, dann war ich extrem unproduktiv, habe am Ende des Tages irgendwie 18 Stunden mit meinem Business beschäftigt, aber war halt davon vielleicht eine Stunde maximal produktiv und konnte dann nicht einschlafen, habe mir noch Gedanken drüber gemacht, bin nochmal aufgestanden und Notizen gemacht. Und deswegen war für mich halt eben die Lösung, ich mache im Büro ausschließlich Arbeit und dasselbe, wenn ich zu Hause bin, ausschließlich Privatleben. Das hat mir halt enorm geholfen, deswegen kann ich halt auch nur jedem empfehlen, so früh wie möglich sich selbst wenn es nur ein kleiner Raum ist in einem Coworking Space, den halt anzumieten, in dem man halt wirklich ausschließlich Arbeit macht und auch nicht unbedingt irgendwie 2 Stunden mit anderen Leuten, die dort sind, chattet und rumlabert, sondern halt wirklich dann sagt, da arbeite ich und danach kann ich machen, was ich will.
Ja, voll die guten Tipps. Vielen Dank. Also ich habe hier selber auch nebenbei Notizen gemacht, damit ich die wichtigsten Sachen auch gleich sozusagen herausgefiltert habe. Und allerletzte Frage wäre, welche Musik hörst du beim Training oder bist du ein Typ, der keine Musik dabei hört?
Ja, also da bin ich tatsächlich sehr produktivitätsgetrimmt und sage, in den 1,5 Stunden wäre Musik hören zu schade und ich höre mir lieber einen Podcast an oder ein Audiobuch. Mhm. Und auch da mache ich dann allerdings so, dass ich immer wieder dieselben anhöre. Also, dass ich halt wirklich maximal 1-2 Podcasts habe, die ich verfolge und auch maximal 1-2 Autoren habe, von denen ich alle Bücher anhöre, aber immer wieder.
Okay.
Damit ich halt auch nicht irgendwie dann im Training bin und dann bekomme ich dann einen komplett anderen Denkansatz, der alles über den Haufen wirft, was ich davor gedacht habe und dann den ganzen Tag verwirrt bin im Büro, weil ich denke, ich muss das irgendwie umsetzen.
Ja.
Und deswegen ist es bei mir halt so, dass ich die Lösung, dass ich halt immer wieder dieselben Bücher und immer wieder dieselben Podcasts immer anhöre und das halt auch immer im Fitnessstudio.
Mhm. Okay. Hast du da 2 Favorites, die wir dann auch mit in die Shownotes packen können für unsere Hörer?
Ja. Ja. Einmal Robert Greene als Autor.
Mhm.
Alle Bücher von ihm. Also vielleicht kennen manche das Buch Power, 48 Gesetze der Macht, ist ein bekanntes Buch von ihm. Mastery ist ein bekanntes Buch von ihm. Human Nature ist ein bekanntes Buch von ihm. Der ist halt einfach ein Autor, der sich sein ganzes Leben damit beschäftigt, wie Menschen überhaupt ticken. Und wie große Persönlichkeiten von früher getickt haben. Also der schaut sich ganz aktiv die Geschichte an, von Napoleon, von Leonardo da Vinci, von Leuten, die halt einfach rausgestochen sind in der Geschichte der Menschheit und guckt halt, was die hier verfolgt haben, wie die an die Macht gekommen sind, wie die mit Menschen umgegangen sind und hat daraus halt eben Muster erkannt und sozusagen halt dieses Gesetz der menschlichen Natur sozusagen für sich entwickelt und darüber Bücher geschrieben. Finde ich sehr, sehr cool, weil das ist halt auf alles anwendbar. Und kann für alles genutzt werden, für Marketing, Verkauf, aber für die eigenen Produkte, die man den Kunden liefert. Das ist die eine Empfehlung. Und die andere Empfehlung ist, denke ich, Grant Cardone. Einfach aus dem Grund, weil der halt einfach einer der größten und bekanntesten Verkäufer der Welt ist und einfach so extrem motivierend ist. Da muss ich 10 Minuten zuhören und ich bin halt in dieser Just-Do-It-Stimmung, dass ich halt nicht mehr groß nachdenken muss, weil ich oft einfach mich verkopfe und dann einfach 2 Stunden über Dinge nachdenke und dann höre ich mit denen einfach an und der sagt einfach, nur mach es einfach, es geht darum, sich zu committen, es geht darum, einfach zu tun, es geht darum, einfach mal zu machen und das brauche ich halt manchmal einfach und dann höre ich mir etwas Segen für Grant Cardone an.
Ja, super. Dankeschön. Also gerade den Robert Greene, der ist mir ein Begriff so vom Namen her, aber ich habe von dem noch gar nichts gelesen oder gehört. Werde ich auf jeden Fall mal nachholen, weil es klingt super interessant. Und ja, ansonsten würde ich sagen, war das ein richtig, richtig cooles Interview. Also du hast super viele Tipps rausgehauen und ja, so viele anwendbare Sachen auch geteilt aus deinem Alltag, wo ja dann sich viele auch orientieren können, die jetzt gerade am Anfang stehen. Und deswegen ein großes, großes Dankeschön an dich, Jannis, für deine Zeit.
Ich danke auch. Ich danke auch sehr, sehr, sehr gerne.
Ja, schön. Wir packen natürlich alle Links zu Jannis, dass ihr ihn auch wiederfindet und auf Social Media verfolgen könnt, in die Shownotes. Und da natürlich auch alle Tipps, die Jannis gegeben hat, werden wir nochmal kurz zusammenfassen. Die Buchempfehlungen, ihr kennt das ja. Und dann euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß bei allem, was ihr jetzt noch vorhabt. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.
Tschüss. Ciao.